Okay, in der Kindergeschichte heute, da geht es um das und es kommt noch mehr dazu. Ihr könnt euch schon einmal Gedanken machen, was das hier ist, okay? Vielleicht kommt ihr schon drauf, sonst helfe ich euch. Jetzt brauche ich noch jede Menge Material dazu. Habt ihr schon eine Idee, was es darstellt? Niklas? Genau, Bach mit Fischer, super. Das ging schon mal einfach. Ja, jetzt habe ich das Material, denke ich, beisammen. Da ist ein Bach mit Fischen, genau. Und der ist sehr tief und sehr stark. Man kann da nicht drüber gehen, so einfach. Und jetzt ist auf der einen Seite da ein Junge und auf der anderen Seite ein Mädchen, okay? Wollen wir denen einen Namen geben? Wie heißen die? Wer ist das hier? Leo, okay. Die Christina springt ein. Leo. Und dann haben wir noch ein Mädchen. Wie heißt das? Christina. Leo und Christina. Okay, also jetzt haben wir unsere beiden benannt hier, Leo und Christina. Und die beiden, die stehen hier gegenüber an dem Fluss. Und sie sehen sich, aber sie können nicht zusammenkommen, weil eben der Fluss dazwischen ist. Ja. Und der ist breit und stark, man kann nicht drüber gehen. Ja. Und eure Aufgabe ist es das jetzt, dass ihr den beiden helft, zusammenzukommen. Ja. Es bekommt jeder einen Stein hier, so einen Baustein. Jetzt frage ich euch mal, Niklas, kannst du mit deinem Stein eine Brücke darüber bauen? Ja, mit einem Stein. Ah, das geht nicht. Ich sag jetzt, das geht nicht. Ich hätte den Fluss breiter zeichnen sollen. Okay. Genau, die Steine, danke. Die Steine dürfen nicht den Fluss berühren. Super, du hilfst mir bei der Geschichte. Ihr anderen, kann einer von euch mit seinem Stein eine Brücke darüber bauen, ohne dass der Stein den Fluss berührt? Der Niklas hat da geholfen. Super. Schafft ihr das? Was könnten wir machen? Oder was könntet ihr denn machen? Ja, ihr seid am Überlegen, ich merke es, ich sehe es euren Gesichtern an. Hat der Niklas wieder die rettende Idee? Was meinst du? Ah, mit den anderen zusammen, genau, das ist die Idee. Ihr müsst zusammenarbeiten. Okay, probiert doch mal alle zusammen eine Brücke bauen über den Fluss, ohne dass die Steine den Fluss berühren. Okay? Traut ihr euch nach vorne kommen daher? Schau, ich gehe zur Seite, okay? Probiert mal, ob ihr das schafft. Genau, ihr müsst einfach nach vorne kommen, ja? Ihr habt ja noch mehr Steine. Kommt alle nach vorne, helft zusammen. Ja, das sieht schon sehr gut aus. Genau, alle helfen zusammen, aber einer übernimmt die Führung. Das hat irgendwie, das funktioniert sehr gut. Ja, super. Und einer ist sogar noch übrig, ja? Und jetzt kommt das Happy End der Geschichte, ja? Leo und Christina, jetzt können sie sich zum ersten Mal treffen. Ha? Cool. Ja, was lernen wir denn davon? Oder was möchte die Geschichte uns sagen? Ich frage mal die Erwachsenen. Ihr seid heute noch ein bisschen schweigsam, kann das sein? Redet nicht so gerne? Okay. Ich frage mal die Erwachsenen, was sagt uns die Geschichte? Ja, genau, die Ursula hat es erfasst. Zusammen kann man es schaffen. Einer alleine kann es nicht, aber miteinander können wir es. Und dann haben wir noch gesehen, ja, wenn einer hier baut und einer dort baut, dann wird es auch nichts, oder? Wir müssen wirklich zusammen am selben Strang ziehen. Und dann hat vielleicht einer so die Aufgabe, dass es koordiniert, die anderen helfen mit, aber am Ende gelingt es und dann ist die Brücke fertig. Okay, und die Botschaft von dem Ganzen ist, wenn wir zusammenarbeiten, dann können wir das schaffen. Zusammen funktioniert es und das ist in der Gemeinde genauso. Wenn wir für Gott zusammenarbeiten, dann müssen wir eben zusammen, miteinander arbeiten. Einer alleine, der kommt nicht so weit. Okay? Nehmt ihr das mit? Wir arbeiten zusammen. Ja? Dann dürft ihr wieder auf eure Plätze gehen. Ja, liebe Gemeinde, ich glaube, die Kindergeschichte hat uns allen was zu sagen, oder? Nehmen wir was mit für uns, ja. Ich habe euch heute eine Predigt mitgebracht und also mein Wunsch wäre eigentlich, dass wir im Laufe der Predigt auch immer wieder einmal ins Gespräch kommen. Ja. Und in der Predigt, die Predigt verfolgt eine Frage: Was hat dir dein Vater mitgegeben? Oder was? Und damit habe ich begonnen, einfach über mich und mein Leben nachzudenken. Ich bin ja auch Kind oder Kind gewesen, aber immer noch Kind meiner Eltern. Und ich habe mich gefragt, was haben denn meine Eltern mir mitgegeben? Mein Vater, meine Mutter. Und dann habe ich mich noch gefragt, welche Erwartungen waren denn daran geknüpft? Was haben meine Eltern sich gewünscht, dass ich mit dem anfange? Zunächst, also eigentlich muss ich sagen, die Frage war für mich gar nicht so leicht zu beantworten, ehrlicherweise. Ich bin einige Zeit herumgesessen oder habe die Frage immer wieder mit mir mitgetragen, im Auto und auch zu Hause und bei Gelegenheiten, wo man gerade den Kopf nicht so voll hat, einfach versucht, immer wieder über diese Frage nachzudenken. Und am Anfang, muss ich ehrlich sagen, war es für mich nicht gar nicht so leicht zu sagen, was haben denn meine Eltern mir mitgegeben? Meine Eltern hatten es selber auch nicht ganz so leicht im Leben. Aber gut, ich meine, man findet immer wieder jemand, der noch schlimmer hatte. Ja, also von dem. Aber meine Eltern waren beide Kriegswaisen. Sie hatten beide keinen Vater mehr. Und wuchsen dann einfach auf in den Nachkriegsjahren. Und das war ja nicht ganz so einfach. Aber sie haben sich schlussendlich gefunden. Und dann kam ich zur Welt, war ich ihr Sohn, ihr Kind. Und meine Eltern, die haben ihr Bestes gegeben. Da bin ich überzeugt davon, dass ich den Weg ins Leben finde. Ja. Und dann haben wir schon mit diesem, damit ich den Weg ins Leben finde, das war ihre Erwartung, dass ich meine, also dass ich mein Leben in den Griff bekomme, dass mein Leben letztendlich dann funktioniert. Ja. Dass ich also Geld verdienen kann, dass ich dann hoffentlich eine eigene Familie gründen kann, ja, dass ich allerlei Unsinn nicht mache und so weiter. Ja. Das war ihre Erwartung. Ja. Zunächst haben sie mir gegeben ein Zuhause. Ja, ganz klar, ganz praktisch. Sie haben mir Liebe und Geborgenheit gegeben. Sie haben mir eine Ausbildung ermöglicht. Sie haben mir finanzielle Unterstützung zuteilwerden lassen. Sie haben meine Fähigkeiten gefördert. Und sie haben sich eben das Beste für mich gewünscht. Ja. Wenn ich euch das so erzähle, das ist jetzt sehr allgemein gehalten. Ja. Es gibt aber da einige Erlebnisse, die mir sehr in Erinnerung geblieben sind. Ja. Ich weiß es nicht mehr genau wie alt, ich schätze, ich war so 7 Jahre vielleicht alt. Und ja, wir Jungs, ich hatte einen Bruder, wir haben immer mit Spielzeugautos gespielt. Und ihr kennt das ja, diese Autos, die man aufzieht nach hinten, so ein paar Zentimeter nach hinten, dann lässt man sie los und dann fahren sie über den Boden. Ja. Ich hatte eines davon und das war ein schwarzer Sportwagen. Also der optisch war der beste von allen, die wir hatten. Und er war auch der schnellste. Und weil ich mit dem jetzt eben oft gespielt habe und als Kind ist man dann ja nicht ganz so vorsichtig. Ich habe das manchmal zu weit nach hinten gezogen in der Hoffnung, dass er noch schneller fährt. Ja, dann habe ich es einfach übertrieben und irgendwann ging es kaputt. Da drinnen ist einfach ein Zahnrädchen gebrochen. Ja. Da war er kaputt, ja. Und mein Vater hat das irgendwie mitbekommen und ich weiß es nicht mehr, wie das war. Habe ich ihn ersucht darum oder hat er das aus eigenem Antrieb gemacht? Er ging einfach her und hat das Auto auseinandergenommen und ein anderes auseinandergenommen und von dem anderen den Teil ersetzt und dann lief das erste wieder. Und das war für mich, also, boah, damit war mein Vater für mich der Held, ja. Also unglaublich, was der konnte, ja. Und dann habe ich begriffen von ihm, also nicht nur wegen dem Spielzeugauto, sondern wegen vielem, was er immer wieder repariert hat oder überhaupt gebaut hat. Er hat uns auch ein Haus gebaut. Und dann habe ich begriffen, mit den eigenen Händen kann man etwas. Alfred, du hast auch schon ein Haus gebaut. Genau, mit den eigenen Händen kann man etwas, oder? Ja, genau. Also, das habe ich begriffen und ich habe das auch in mein Leben übernommen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe kein Haus gebaut bisher, werde vielleicht auch nie eins bauen, aber ich weiß, mit den eigenen Händen kann man etwas. Und weil ich zu Hause immer wieder etwas baue und auch meinen Jungs versuche, ihre Spielsachen wieder in Ordnung zu bringen, haben meine Jungs schon begriffen, ja, mit den Händen kann man etwas machen. Ich merke, das ist bei ihnen schon angekommen. Ja. Bei uns zu Hause, es war, um ehrlich zu sein, nicht alles so positiv. Ja? Aber wir wollen heute über die guten Dinge reden und nicht über die, die nicht so gut waren. Die Erwartung meiner Eltern an das, was sie mir mitgegeben haben, das habe ich euch schon geschildert. Ja? Sie haben erwartet, dass ich ein gutes und anständiges Leben führe. Und die Frage, ob ich ihre Erwartung immer erfüllt habe, sicher nicht immer, aber ich habe mich verbessert. Ja, die Frage ist jetzt an euch: Was haben denn eure Eltern euch mitgegeben? Und das ist nicht nur eine rhetorische Frage, sondern eine echte Frage an euch. Welche Erwartungen haben eure Eltern daran geknüpft? Und wie weit habt ihr diese Erwartungen erfüllt? Echte Frage an euch. Ja? Was haben euch eure Eltern mitgegeben? Also, sie haben dir gelernt, fleißig zu sein. Und deine Eltern waren fleißig. Und dann bist du fleißig geworden. Ja, du hast ihre Erwartungen erfüllt in dem Fall. Super, ja. Die Frage ist vielleicht nicht ganz so einfach zu beantworten. Wenn die Eltern daneben sitzen, vielleicht noch einen Tick schwieriger, ja. Hans Rudi, ja. Deine Mutter, dass du hier drin sitzt, okay, du hast die Erwartung erfüllt. Handwerkliche Begabung, ja, scheint mir, dass die Väter das gerne weitergeben, habe ich den Eindruck, ja. Okay, ja. Diese Seite da, was haben eure Eltern euch mitgegeben? Nicht so leicht zu beantworten immer, oder? Es gibt zu viel und manches Mal bleibt man so im Allgemeinen hängen, oder? Ja, es braucht Zeit, bis wir ins Konkrete kommen, das stimmt, ja. Ah, okay, ja, klar, also unsere Eltern geben uns nicht nur Gutes mit, ja. Angeschnitten? Ja, ja, natürlich, ja. Aber wir wollen heute beim Guten bleiben im Moment mal, ja. Zusammenhalt der Familie, ein mega cooler Wert, oder? Also wenn wir zusammen sind, gerade wenn wir Kinder haben, also das ist Highlight, oder? Wenn wir es gut haben miteinander. Absolut, ja. Geduld und Ausdauer. Okay, Geduld und Ausdauer. Mut, cool. Ja, Mut ist cool, ja. Okay, also, das haben wir mitbekommen. Vielleicht an der Stelle eine kleine Klammer, könnte man fast schon sagen. Wir bleiben aber absolut beim Thema. Was geben denn wir unseren Kindern mit? Und jetzt sitzen wir manche darinnen, die noch keine Kinder haben, ja. Aber wir als Gemeinde haben Kinder. Einige sogar, ihr habt ja vorhin 5 gesehen hier, ja. Wir als Gemeinde, oder 6, ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, ja. Aber wir als Gemeinde haben Kinder. Und wir übernehmen als Gemeinde auch ein Stück weit Verantwortung für sie. Was geben denn wir als Eltern und als erweiterte geistliche Verwandtschaft unserer nächsten Generation mit? Und welche Erwartungen knüpfen wir daran? Vielleicht so ähnlich wie beim Hans Rudi, ja, dass sie dann da sind. Okay. Ja, könnt ihr einen Moment für euch drüber nachdenken, was geben wir der nächsten Generation mit? Und ich meine, das ist auch so, was die Christina erwähnt hat. Manches ist gut gemeint, aber vielleicht kommt nicht ganz so gut raus dann, muss man ehrlich sagen. Ja? Also wir Menschen machen Fehler und wir Eltern sowieso auch, oder? Stimmt, naja. Okay, aber wir können auch Dinge wieder verbessern. Ja? Was denkt ihr, was bei Jesus ähnlich? Jesus hatte... Ich denke jetzt bei Jesus an den himmlischen Vater. Hat der himmlische Vater Jesus etwas mitgegeben? Hat der himmlische Vater Erwartungen daran geknüpft? Und hat der himmlische Vater, oder wie weit hat Jesus diese Erwartungen erfüllt? Meint ihr, es war ähnlich? Schlag doch einmal mit mir die Bibel auf, Johannes Kapitel 10. Wir lesen dort vom Vers 27. Johannes 10, 27. Okay. Johannes 10, 27. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach und ich gebe ihnen ewiges Leben. Und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Ich und der Vater sind eins. Okay, also was finden wir da drinnen im Abschnitt? Wir finden da drinnen eine Vater-Sohn-Beziehung. Okay, wer ist der Sohn? Jesus, klar. Wer ist der Vater? Gott im Himmel ist der Vater. Was hat denn Gott im Himmel, der Vater, dem Sohn gegeben? Müsst ihr vielleicht nochmal in den Text schauen. Was hat der Vater im Himmel dem Sohn gegeben, von dem Text hier? hat ihm vieles gegeben, klar, aber hier konkret, ja? Ausdauer hat ihm gegeben, ganz bestimmt. Aber es wird hier etwas erwähnt, ihr müsst mal in den Text hineinschauen. Was wird denn hier erwähnt, was ihm der Vater gegeben hat? In Vers 29. Macht, aha, okay. Also, vielleicht müssen wir es nochmal lesen. In Vers 27 sagt Jesus, meine Schafe, so beginnt's, oder? Habt ihr das in euren Bibeln so drinnen? Super. In Vers 29, mein Vater, der sie mir gegeben hat. Also die Schafe, von denen ist hier die Rede. Gott hat dem Oberhirten, Jesus, eine Herde gegeben. Menschen hat er ihm gegeben. Das war die Gabe, von der hier die Rede ist. Klar, er hat ihm viel, viel gegeben, aber das ist die Gabe, von der hier die Rede ist. Ja? Welche Erwartung war denn dran geknüpft? Was sollte denn Jesus mit dieser Herde anfangen? Er sollte sie führen, genau, absolut. Er war der Hirte, der Oberhirte. Ja? Aber wohin? Ja, zum Vater können wir sagen, es steht hier auch drinnen im Vers 28, ich gebe ihnen ewiges Leben. Genau, wir können sagen zum Vater, aber hier steht eben ewiges Leben. Er soll seine Herde zum ewigen Leben führen. Okay, also der Vater hat ihm die Schafe gegeben, die Herde, das Volk. Der Vater wollte, dass Jesus sie zum ewigen Leben führt und hat Jesus diese Erwartung erfüllt. Absolut, also da müssen wir sagen, er hat sie erfüllt. Ja. Ich frage an euch, begeistert euch das? Findet ihr das toll? Ja, oder? Das ist Wahnsinn, ey, das ist so genial. Wenn wir das begreifen, was Jesus und der Vater hier für uns bereiten, dann müssen wir sagen, es sprengt unseren Verstand. Wir können es nicht begreifen. Es sprengt unseren Verstand. Frage an euch, Jesus redet hier zu einer Menge, das ist nicht nur einfach so für sich alleine irgendwo gesagt, hat es die Menge begriffen, von wovon Jesus hier redet? Nein, der Alfred, nein. Na, pass auf, wir lesen hier weiter, aber du hast recht mit deinem Nein. Wir lesen weiter, wir sind jetzt im Vers 31 angekommen. Da hoben die Juden wiederum Steine auf, um ihn zu steinigen. Boah, hey, Jesus gibt ihnen so eine tolle Botschaft. Und was machen die Juden? Die sagen, hey, wo ist der nächste Stein? Ich brauche einen Stein, sagen sie. Ja. Jesus, also sie hoben Steine auf, um ihn zu steinigen. Jesus antwortete ihnen, viele gute Werke habe ich euch gezeigt von meinem Vater. Um welches dieser Werke willen wollt ihr mich steinigen? Die Juden antworteten ihm und sprachen, nicht wegen eines guten Werkes wollen wir dich steinigen, sondern wegen Gotteslästerung. Und zwar, weil du, der du ein Mensch bist, dich selbst zu Gott machst. Okay? Sie sagen, Jesus lästert Gott. Im Alten Testament finden wir das tatsächlich. Wer Gott lästert, soll gesteinigt werden. Frage so an euch, haben die Juden recht in dem, was sie hier machen? Ich meine, gut, die Antwort ahnt ihr, das ist klar. Aber ich meine, trotzdem, seid ehrlich. Ja? Wenn jemand hergeht, also oder macht sich Jesus zu Gott an der Stelle? Macht sich Jesus zu Gott? Ja. Wenn du das nicht glaubst, ist es Gotteslästerung. Okay, ja, du drehst den Spieß gerade um, ja. Okay, ja, aber macht sich Jesus zu Gott? Ja, möglich, vielleicht, ja. Haben die Juden recht in dem, was sie hier machen? Nein. Okay, wir schauen weiter, ja. Gibt's jemand, der sagt, vielleicht, eventuell, ja? Ja. Ja, zu dem kommen wir jetzt. Genau, also es fordert uns heraus, wenn da einer steht und sagt, hey, ich bin Gott. Ich meine, hallo, das würde mich, also, ich meine, ich möchte ihn vielleicht nicht gerade steinigen dann, aber also herausfordern würde mich das allemal. Also einfach ist das schon nicht, ja. Also die Juden anerkannten nicht, dass Gott der Vater von Jesus ist, zumindest nicht in der Form, wie es Jesus ausgedrückt hat. Die Juden anerkannten nicht, dass Gott Jesus das Volk, die Schafe, gegeben hat. Das haben sie nicht anerkannt. Und sie anerkannten auch nicht, dass Jesus der Hirte war, der sie zum ewigen Leben führen sollte. Ja? Okay, erstaunlich an der ganzen Sache ist, wenn wir im Johannesevangelium ein Stück zurückgehen ins Kapitel 8, ich werde euch nur zwei Ausschnitte vorlesen. Im Vers Johannes 8, 41, da heißt es dann in der Mitte so, da sprachen sie zu ihm, Jesus war mit den Juden hier im Gespräch, ein Streitgespräch auch, ja. Sie sprachen zu ihm, wir sind nicht unehelich geboren, Klammer auf, wie du, Klammer zu. Wir haben einen Vater, Gott, sagen sie dort. Die Juden selber sagen kurz davor, hey, wir sind Gottes Kinder, wir haben einen Vater, Gott. Jesus hat damals zu ihnen gesagt, ihr habt den Teufel zum Vater, Vers 44, und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. Also es geht auch dort schon so um die Frage, wer ist denn der Vater? Aber dass man Gottes Kind sein kann, das war bei den Juden absolut drinnen. Also das wussten sie, das war möglich. Von dem her schon noch erstaunlich, dass sie derart heftig darauf reagieren. Wahrscheinlich liegt die Antwort im Vers 44, weil sie eben eine falsche Gesinnung in sich trugen. Und Jesus drückt es sehr hart aus. Er sagt, ihr habt den Teufel zum Vater und das ist die Gesinnung, in der ihr agiert. Okay, es geht übrigens aber auch nicht darum, die Juden hier jetzt schlecht zu machen in der ganzen Predigt, sondern es geht darum, daraus zu lernen. Wir gehen wieder zurück ins Johannesevangelium Kapitel 10 und wir lesen beim Vers 34 weiter. Jesus gibt ihnen eine Antwort, den Juden. Ja? Jesus antwortete ihnen, steht nicht in eurem Gesetz geschrieben, ich habe gesagt, ihr seid Götter. Wenn es diejenigen Götter nennt, an die das Wort Gottes erging, und die Schrift kann doch nicht außer Kraft gesetzt werden. Wieso sagt ihr dann zu dem, den der Vater geheiligt und in die Welt gesandt hat, du lästerst, weil ich gesagt habe, ich bin Gottes Sohn? Ja, komplizierte Antwort, muss man hier an der Stelle vielleicht sagen. Ja. Aber Jesus sagt, in eurem Gesetz steht geschrieben, ihr seid Götter. Ja, Moment mal, wo ist denn dann das Problem, wenn sie Götter sind? Jesus zitiert hier einen Psalm, Psalm 82, und den müssen wir uns jetzt anschauen, damit wir das besser verstehen. Ja? Psalm 82. Jesus macht das öfters, dass er Psalme zitiert. Manches Mal einen Vers, manches Mal nur so eine Aussage daraus, ja? Wo er am Kreuz hängt zum Beispiel und so weiter. Ja? Und immer, wenn er so eine Aussage macht, dann kommt nicht nur so diese eine Aussage als Botschaft rüber, sondern dann kommt im Prinzip der ganze Psalm als Botschaft rüber. Und seine Zuhörer, die kennen ja die Psalmen und da sagen sie, hey, er sagt uns das und sie verstehen, da kommt mehr mit. Und was Jesus möchte, ist, dass sie zum Nachdenken beginnen. Ja. Psalm 82, ein Psalm Asafs. Gott steht in der Götterversammlung, inmitten der Mächtigen richtet er. Wie lange wollt ihr ungerecht richten und die Person des Gottlosen ansehen? Schafft Recht dem Geringen und der Weise, den Elenden und Armen lasst Gerechtigkeit widerfahren. Befreit den Geringen und Bedürftigen, errettet ihn aus der Hand der Gottlosen. Aber sie erkennen nichts und verstehen nichts, sondern wandeln in der Finsternis. Es wanken die Grundfesten der Erde. Ich habe gesagt, ihr seid Götter und allesamt Söhne des Höchsten. Dennoch sollt ihr sterben wie ein Mensch und fallen wie einer der Fürsten. Mache dich auf, o Gott, richte die Erde, denn du bist Erbherr über alle Völker. Okay, Frage an euch. Was sind so die Schlüsselgedanken in dem Psalm? Was kommt da drinnen vor? Was ist euch hängen geblieben? Sie richten ungerecht, sie richten ungerecht. Jawohl, das kommt im Vers 2. Wie lange wollt ihr Unrecht richten? Genau, was kommt noch drinnen vor? Zwei Dinge brauchen wir noch, würde ich sagen. Ja. Wer richtet gerecht? Genau, also sie sind unrecht, sie unterdrücken, genau, sie handeln nicht entsprechend. Ja. Wer richtet denn gerecht, kommt drinnen vor im Vers 1 und im Vers 8. Gott selber richtet gerecht. Er ist der obere Richter. Er spricht die gerechten Gerichte. Und dann kommt noch eben das Zitat vor, das brauchen wir auch noch. Ich habe gesagt, ihr seid Götter, allesamt Söhne des Höchsten. Das heißt, wenn Jesus zitiert das und sagt, das ist euer Gebot, das ist an euch gerichtet und euer Gebot nennt euch Götter. Elohim, Mächtige, könnte man auch übersetzen. Ja? Mächtige. Und dann steht noch dort, Söhne des Höchsten. Also, und sie klagen Jesus an, weil er sagt, ich bin der Sohn Gottes. Und er sagt, hey, in eurem Gesetz steht doch nichts anderes drinnen. Es nennt euch Götter, es nennt euch Söhne des Höchsten. Okay. Und dann kommt drinnen vor, dass sie Unrecht richten. Und wenn wir uns jetzt einmal vor Augen führen, was in die Situation von Johannes 10, 31, was wollten die Juden tun? Sie wollten ihn umbringen. Wo sind die Steine? Steine her! Steine! Was wollten sie tun? Sie wollten ein unrechtes Urteil ausüben, sprechen und ausüben. Sie wollten Unrecht richten. Die Botschaft, die hier mitschwingt, ist zum einen, Moment mal, ihr seid ja auch Söhne des Höchsten, ihr seid ja auch Götter, sagt Gott zu ihnen, ja. Ihr seid auch Mächtige, das irritiert uns weniger, das Wort, ihr seid auch Mächtige, ihr seid ja Elohim. Gott hat euch etwas mitgegeben, der Vater im Himmel hat euch etwas mitgegeben. Was hat er ihnen denn mitgegeben, den Juden? Ah. Womit sollten sie denn richten? Das Gesetz hat er ihnen mitgegeben. Er nennt es ja euer Gesetz. Das hat der Vater im Himmel ihnen gegeben. Euer Gesetz. Und sie sollten damit umgehen. Was war die Erwartung, die der Vater daran geknüpft hat? Gehorsam, ja, Gehorsam, absolut, ja. Aber noch etwas, sie sollten das gebrauchen. Er hat ihnen Verantwortung übergeben, er hat ihnen das Gesetz gegeben und hat gesagt, verwendet das in meinem Sinne, sprecht gerechte Urteile, handelt nach dem Gesetz. Ja, und was wäre in dem Gesetz noch drinnen gewesen übrigens? Das Gesetz meint ja nicht nur die Gesetze im 5. Mose oder so irgendwo, oder 2. Mose und 3. Mose, das meint ja letztendlich, dass die Schriften, er redet ja dann auch von den Schriften, Jesus. Was wäre da drinnen gewesen? Prophezeiungen auf Jesus, auf den Oberhirten. Und wenn sie das alles, wohin gehen? Matthäus Kapitel 2, die Weisen aus dem Morgenland, die kommen nach Jerusalem, sie gehen zu Herodes. Wohin geht der Herodes? Damit er rausfindet, wo ist der neue König geboren? Der geht zu den Schriftgelehrten. Und wohin gehen die? In die Schrift. Und damit wissen sie es, in Bethlehem. Also wenn sie das alles zusammenziehen, zum einen haben sie das Gesetz bekommen, sie sollen damit verantwortungsvoll umgehen und zudem hätten sie darin erkennen können, dass Jesus tatsächlich der eine ist, der kommen sollte. Okay. Es gibt da drinnen noch ein Detail, auf das ich euch aufmerksam machen möchte, weil es mich persönlich, um ehrlich zu sein, erschüttert. In Johannes 10, 34, da sagt Jesus zu ihnen, steht nicht in eurem Gesetz geschrieben. Steht nicht in eurem Gesetz geschrieben. Wenn wir das lesen, irritiert uns da etwas? Fällt uns da irgendwie etwas auf? Ist das ja so ganz normal, wie es da steht? Ja? Steht nicht in eurem, ja, Eli. Ja, das Komische ist mit dem Euren da. Wieso sagt denn Jesus euer Gesetz? Ich meine, war das denn das Gesetz der Juden? Das war doch nicht das Gesetz der Juden im eigentlichen Sinne. Es war das Gesetz, wo Gott ihnen gegeben hat. Es war eigentlich Gottes Gesetz. Oder es würde uns besser, also weniger irritieren, wenn dort steht nicht im Gesetz geschrieben, in dem Gesetz geschrieben. Ja? Aber er sagt in eurem Gesetz geschrieben. Aha. Er möchte also darauf hinweisen, dass das hat euch Gott gegeben. Verwaltet es, gebraucht es im Sinne von Gott. Euer Gesetz. Der Begriff euer Gesetz kommt dreimal vor im Johannesevangelium. Das eine eben hier. Das andere Mal in Johannes Kapitel 8, im Vers 17 und im Vers 12 sagt Jesus, ich bin das Licht der Welt. Und das irritiert die Juden. Und sie fangen wieder an, einen Konflikt zu haben. Und dort heißt es dann auch, aber es steht aber auch in eurem Gesetz geschrieben. Dort, wo die Juden dabei sind, ein unrechtes Gericht zu überlegen, anzudenken, eventuell auszuführen, sagt Jesus, euer Gesetz. Geht zu eurem Gesetz. Ja. In Johannes 10, 34 eben auch. Das war die Stelle, die wir gelesen haben. Aber das letzte Mal, in Johannes 18, Vers 31. Wo sind wir denn da? Johannes 18, was passiert dort? Ich gebe euch ein Stichwort, einen Namen, dann wisst ihr es, Pilatus. Jesus steht vor Pilatus. Was sagt der Pilatus? Johannes 18, 31, da sprach Pilatus zu ihnen, so nehmt ihr ihn und richtet ihn nach eurem Gesetz. Richtet ihn nach eurem Gesetz. Und sie haben es gemacht, so wie sie meinten. Euer Gesetz. Was hat Gott den Juden gegeben? Was hat Gott den Juden gegeben? Das Gesetz, genau. Welche Erwartung war daran geknüpft? Dass sie es gebrauchen, dass sie Verantwortung übernehmen, dass sie gerecht umgehen damit und letztendlich, dass sie den Kommenden erkennen, Jesus. Da ging was schief, muss man sagen. Aber Gottes Plan am Ende funktioniert. Frage an euch, wenn wir das, also ich weiß es nicht, mich erschüttert das, wenn ich das mir vor Augen führe, mich erschüttert das, das lässt mich nicht kalt. Wenn ich merke, Gott gibt und Gott hat eine Absicht und Gott will und es wird zum Guten und der Mensch unter Einfluss der Sünde, unter dem Einfluss Satans vergeigt. Ja. Es geht schief, es geht daneben. Ja. Berührt euch das, frage ich. Berührt euch das? Wenn wir das jetzt übertragen auf uns, wenn wir uns die Frage stellen, was bedeutet das für uns? Frage an euch, sind wir Gottes Kinder? Ja, Johannes 1,12 zum Beispiel, ja. Wir sind Gottes Kinder, ganz klar, wir sind Gottes Kinder. Was hat denn der Vater uns gegeben? Auch das Gesetz, ja, natürlich, ja, das Gesetz. Hm? Lebensgesetze, ja. Okay, was hat uns der Vater gegeben? Wir sind Gottes Kinder. Was hat uns der Vater gegeben? Gottes Liebe, er gibt uns Liebe, er gibt uns auch die Fähigkeit zu lieben. Genau, ja, bravo, ja, Liebe. Was hat uns denn noch gegeben? Den Glauben an ihn, ja. Den Heiligen Geist, ja. Absolut, ja, die Aussicht, ewiges Leben, meine Schafe hören meine Stimme, ich führe sie zum ewigen Leben, genau, ja. Ja, was hat er uns noch gegeben? Ja, die Beziehung zu Gott, absolut, ja. Dass es sich nicht auf das reduziert, nicht? Ja, genau, ja. Es geht weiter, es hat noch viel mehr zu sagen. Das eine ist ja nur, vermeidet das Böse, aber was machen wir mit dem Guten, nicht? Und da kommt dann die Beziehung ins Spiel, ja. Okay. Wer von euch hat gefrühstückt heute Morgen? Einige, okay. Habt ihr gedankt fürs Frühstück? Wem habt ihr denn Danke gesagt? Gott, ja eben, Gott gibt uns Essen. Hey Mann, so lecker. Ich esse so gern. Ja. Okay, was hat uns noch gegeben? Wer von euch zahlt Zehnten? Okay, woher haben wir alles? Wieso, wir zahlen doch, geben wir Gott etwas von uns zurück oder geben wir Gott etwas von dem zurück, was er uns gegeben hat? Eben von dem, was er uns gegeben hat. Hey Mann, wir haben so viel, ja. Was Gott uns gibt. Ja. Welchen Tag feiern wir heute? Sabbat. Was hat uns Gott alles gegeben? Geben wir Gott einen Teil unserer Zeit an Gott ab oder geben wir Gott von dem etwas zurück, was er uns gegeben hat? Weihen wir Gott etwas von dem, was er uns gegeben hat. Er hat uns Zeit gegeben, Leben gegeben, ja, und so weiter. Wir können die Liste sehr lange machen. Je mehr wir darüber nachdenken, umso konkreter wird das. Okay, Gott hat uns so viel gegeben. Welche Erwartung knüpft denn Gott an das, was er uns da so gibt? Gehorsam, Treue, einen gerechten Umgang im Sinne von dem, was wir studiert haben, ja. Einen gerechten Umgang damit. Ehrfurcht vor ihm, ja. Geduld ausüben, ja. Okay. Ich schließe die Predigt jetzt mit einer Frage ab. Ja, der Franz möchte noch was sagen, ja. Er wünscht sich, dass er geliebt wird, absolut, ja. Ich schließe die Predigt mit einer Frage ab. Erfüllen wir die Erwartung, die unser Vater daran knüpft? Erfüllen wir die Erwartung. Amen. Wir wollen zu unserem Vater beten. Unser Vater, danke, dass wir dich Vater nennen dürfen. Danke, dass wir deine Kinder sein dürfen. Danke, dass du uns so sehr liebst und dass du uns so viele Dinge gibst. Dass du uns Lebensgrundlage schenkst, das Leben überhaupt schenkst, dass du uns eine Perspektive schenkst für die Zukunft. Wir danken dir heute auch ganz besonders für den Sabbattag, den du uns gegeben hast. Wir haben uns in der Predigt Gedanken gemacht, was es bedeutet, wenn wir von dir Dinge bekommen, wenn wir damit auch Verantwortung übertragen bekommen und du an diese Gaben auch Erwartungen knüpfst. Wir wissen, dass wir deinen Erwartungen nicht immer nachkommen. Aber wir wollen ihnen nachkommen. Wir wollen so leben, wie du es gerne hättest für unser Leben, denn das ist der wahre Segen. Darin liegt das Lebensglück. Vater, wir bitten dich, gib uns deinen Geist, der uns umgehen lernt mit den guten Gaben, die wir von dir bekommen, der uns hilft, dass wir sie in deinem Sinne einsetzen und dass wir dir dadurch die Ehre geben und dass wir und du dich darüber freuen kannst, wenn das Leben gelingt und wenn wir ein glückliches, fröhliches, gesegnetes Leben haben dürfen. Vater, ich bitte dich um deinen Segen, ganz besonders für die kommenden Tage, für diese Woche, wenn wir dann wieder an die Arbeit gehen, wenn wir Begegnungen haben mit Mitmenschen. Wir wollen dich bitten, sei bei uns und lass uns von dem, was du uns gibst, etwas weitergeben. Segen verbreiten in unserem Umfeld, himmlische Atmosphäre schaffen. Wir danken dir dafür im Namen deines Sohnes Jesus. Amen.